Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Wir sind die Mütter gegen den Krieg Berlin-Brandenburg. Wir stehen 20 Jahre jede Woche auf der Straße gegen jedwede USA-NATO-Interventionskriege auf der ganzen Welt. Kommen Sie ruhig her.
Berlin, Alexanderplatz. In der Nähe der berühmten Weltzeituhr stehen 6 ältere Damen mit selbstgemalten Plakaten. Die Aufschriften lauten: Dank an Russland für die Befreiung von Faschismus, für 40 Jahre Sozialismus in der DDR, für die friedensstiftende Politik Putins auf Grundlage der UNO-Charta.
Die Ost-Ukraine hat da nicht mitgemacht.
Die Mütter gegen den Krieg stehen hier jeden Montag. Eines der Plakate verkündet: 22. Juni 1941. Hitler-Deutschland überfällt Sowjetunion. 2017. Deutsche Soldaten erneut an Russlands Grenzen. Kein Krieg gegen Russland. Es hört sich so an, als ob Deutschland tatsächlich Krieg gegen Russland führen würde.
Eigentlich stimmt das.
Darf ich Sie ganz kurz fragen? Sie sind gerade stehen geblieben, interessiert zugehört. Wissen Sie, was hier los ist?
Also es überrascht mich, dass es sowas hier überhaupt gibt.
Ich frage einige Passanten nach ihrer Meinung zu der Demonstration. Die Ansichten gehen weit auseinander. Ein älterer Mann wundert sich über die Transparente und Reden. Das seien doch alles Fake News und Halbwahrheiten.
Mir ist das alles bekannt, was sie sagt. Ja, für mich ist das nichts Neues.
Eine jüngere Frau dagegen stimmt den Demonstrantinnen in vielen Punkten zu. Auch sie findet, dass Deutschland viel zu militaristisch sei und zu viel Waffen exportiere.
Unheimlich viel Rüstungsgüter produziert und in entsprechende Staaten schickt.
Wie Putin Deutschland spaltet. Ein Feature über die Sehnsucht nach dem starken Mann. Von Julia Smilger.
Wie kann die Bevölkerung anders erzogen werden als militaristisch? Wir in der DDR sind nicht militaristisch erzogen worden.
Organisiert hat den Protest Brigitte Queck. Sie ist Rentnerin und wohnt in Potsdam. Dort hat sie bis zur Wende an der Akademie für Staat und Recht gearbeitet, wo führende Köpfe des SED-Staats ausgebildet wurden. Sie tritt regelmäßig bei Sputnik auf, dem russischen Staatssender in Deutschland. Als ich im Internet ihre Facebook-Seite finde, auf der sie den Friedensnobelpreis für Wladimir Putin fordert, ist meine Neugier geweckt.
Russland zeichnet sich unter Putin darin aus, dass er für das Völkerrecht steht. Und ein Drei-Sterne-General der Ukraine hat gesagt, wenn Russland und Putin wirklich aggressiv wären, dann würde es die Ukraine innerhalb einer Woche gar nicht mehr geben. Deutschland muss aus der NATO austreten, aus diesem aggressiven Militärbündnis. Und ich würde mir wünschen, dass die NATO in Form der USA und anderer NATO-Truppen hier aus Deutschland verschwinden. Denn nachdem die Russen 1994 gegangen sind, haben auch die NATO-Truppen hier gar nichts, aber auch gar nichts hier in Deutschland zu suchen.
Jeden Montag steht Brigitte Queck mit ihren Mitstreiterinnen am Alexanderplatz mit Plakaten und Fahnen. Eine sowjetische, eine russische und eine Fahne der separatistischen Donetsker Republik. Ein junges Pärchen mit bunt gefärbten Haaren bleibt stehen, hört eine Weile zu. Dann bricht es aus den beiden heraus. Fuck you, Putin! Buh, Putin! Rufen sie. Aber die Lautsprecher übertönen sie. Die beiden kommen aus Georgien, studieren hier in Berlin und verstehen die Welt nicht mehr. Wieso wehen hier mitten in Berlin sowjetische Fahnen? Warum wird hier für Putin demonstriert?
Ich bin aus Georgien. 18% des Territoriums haben wir dank Putin nicht mehr. Abchasien, Südossetien. Deswegen hasse ich Putin. Wieso die Flagge der Sowjetunion? Wir leben im 21. Jahrhundert. Das ist doch lächerlich.
Das ist nicht nur lächerlich, das ist empörend. Russland vernichtet sich selbst durch seine zerstörerische Politik. Wieso strecken sie ihre Fühler bis hier aus? In ein normales Land. Ich verstehe nicht, warum Menschen stehen bleiben und zuhören. Naja, den Deutschen geht das vielleicht nicht so nah, was in Russland los ist.
Wenn ich nicht als Journalistin arbeite, bin ich mehrmals im Jahr als Reiseleiterin in Russland unterwegs. Dabei begegnen mir in letzter Zeit immer mehr deutsche Gäste, die Putin bewundern und deshalb nach Russland fahren. Und wenn ich mich kritisch zu Putins Politik äußere, bekomme ich von ihnen zurück: Hören Sie endlich auf mit dieser einseitigen Kritik. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Reisegast sich bei der Busfahrt Ohrstöpsel einsteckte, um ja nicht meine Ausführungen über die politische Lage in Russland hören zu müssen. Und auch zurück in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, dass das Land tief gespalten ist. Die Geister scheiden sich an der Person Wladimir Putin. Die einen haben Verständnis für den russischen Präsidenten und rechtfertigen seine Einmischung, egal ob in der Ukraine oder in Syrien. Die anderen sehen in ihm eine ernste Gefährdung der europäischen Demokratien. Ein Riss namens Putin geht durch die deutsche Gesellschaft und bringt Kollegen, Freunde oder Familien auseinander. Wie schafft Wladimir Putin das? Und was sind die Argumente für ihn und gegen ihn? Das möchte ich herausfinden. Ich werde mit Russlanddeutschen, mit einheimischen Historikern und Medienwissenschaftlern auf beiden Seiten der Trennlinie sprechen.
Oh. Hallo. Das ist ja schwer bei Ihnen.
Haben Sie schon gefrühstückt?
Natürlich, grüße Sie, Frau Frieden. Schön, dass ich da sein darf.
Zuerst treffe ich eine russlanddeutsche Familie, die wegen der Putin-Frage zerstritten ist.
Die Kinder, sie sind hier groß geworden, ja, zwischen Deutschen mit dem Sohn
streiten.
Streiten, das ist Wort ein bisschen
diskutieren.
Diskutieren sehr oft. Position von dem Sohn ist, dass er glaubt nicht, das, was kommt von Russland. So wie alle Deutsche.
Tut es Ihnen weh?
Sehr, sehr.
Trauer und Enttäuschung schwingen in Marias Stimme mit, wenn sie über die Auseinandersetzungen mit ihrem Sohn Oleg erzählt. Sie verehrt Wladimir Putin. Ihr Sohn sieht den russischen Präsidenten kritisch. Maria Frieden ist 65 Jahre alt. 1994 kam die Physiklehrerin aus Sibirien nach Deutschland, als Russlanddeutsche, mit ihrem russischen Mann, ihren beiden Töchtern und ihrem Sohn.
Julia, wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
97.
97. Wie alt waren Sie?
24.
Ich selbst bin 3 Jahre später nach Deutschland gekommen als Marias Familie. Mitte der 90er Jahre, da war noch Boris Jelzin an der Macht, wohnten wir in St. Petersburg. Und in Russland herrschte Chaos. Mein Vater, ein Bauingenieur, bekam manchmal monatelang kein Gehalt. Ich jobbte für eine deutsche Holzbearbeitungsfirma, die zusammen mit russischen Partnern in St. Petersburg ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet hatte. Später aber zerstritten sich beide Seiten. Ein Gerichtsprozess sollte den Streit klären. Doch ohne die Unterschrift des Leiters des Städtischen Komitees für Außenbeziehungen ging gar nichts. Sein Name? Wladimir Putin. Tagelang saßen die deutschen Holzfabrikanten und ich in den dunklen Fluren der Stadtverwaltung vor seinem Büro, doch die Tür blieb immer verschlossen. Wladimir Putin haben wir nie zu Gesicht bekommen. Jahre später, als ich schon in Deutschland war, hörte ich, dass ein gewisser Wladimir Putin russischer Präsident geworden war. Der im Westen weitgehend Unbekannte ging schnell daran, seine Macht zu sichern. Ausschaltung der unabhängigen Medien, Unterdrückung der Opposition, Gesetze gegen Homosexuelle, massiver Ausbau der Sicherheitsbehörden und schließlich der Krieg gegen die Ukraine. Wir sitzen in Marias Wohnzimmer in Köln. In der Glasvitrine steht das typisch russische blau-weiße Porzellan. Vor dem gemütlichen Sofa ein riesiger Fernseher. Maria schaut täglich russisches Fernsehen über einen Internetanbieter. Der Fernseher nimmt buchstäblich einen zentralen Platz ein. Nicht nur in Marias Wohnzimmer, sondern auch in den Diskussionen mit ihrem Sohn Oleg. Gab es schon einmal richtigen Streit, wo Sie miteinander nicht mehr geredet haben?
Nur kurze Zeit.
Und weswegen?
Es gibt in Russland Nawalny.
Opposition.
Opposition, ja. Und diese Opposition ist nicht eine große Gruppe, so kann man sagen, aber sehr groß gemacht hier im Westen. Und das wollte er nicht verstehen. Er hat seine Meinung auch nicht ein bisschen geändert.
In einer Umfrage von 2016 haben 40% der russischsprachigen Bürger in Deutschland angegeben, ausschließlich russisches Fernsehen zu schauen. Nur 19% vertrauen den westlichen Medien. 32% glauben den russischen Medien ohne Vorbehalt. An diesem Tag Ende Dezember hält Putin seine alljährliche Pressekonferenz ab. Das möchte Maria keinesfalls verpassen.
Ja, er arbeitet 24 Stunden. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wann er schläft. Er kann morgens in Vladivostok sein und mittags schon auf Ural und Menschen annehmen und gratulieren und zu Hause sein bei Personen, welche haben Jubiläum und.
Warum mögen Sie ihn?
Weil Russland war fast ganz kaputt. Alles war kaputt. Alle Menschen, welche waren hier, haben nicht geglaubt, dass Russland wird wieder aufgebaut. Wir haben das nicht geglaubt. Und er hat das gemacht.
Genau wie meine Familie wollte auch Maria der Wirtschaftskrise und dem Chaos der Jelzin-Jahre entkommen. Die Einführung der freien Marktwirtschaft führte zu hoher Inflation. Gespartes war nichts mehr wert. Angestellte bekamen monatelang kein Gehalt, Staatsbetriebe gingen bankrott. Maria sah für sich und ihre Kinder keine Zukunft mehr in Russland. Seit Maria Russland verlassen hat, war sie zweimal in der Heimat. Das Leben sei besser geworden unter Putin, findet Maria. Putins Pressekonferenz im russischen Fernsehen erinnert eher an eine Audienz am Zarenhof. Kritische Nachfragen sind nicht vorgesehen. Viele Journalisten treten als Bittsteller auf. Sie halten Schilde in die Höhe, auf die sie das Thema ihrer Fragen geschrieben haben. Manche tragen traditionelle Kostüme oder Hüte, um Putins Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenn sich eine Antwort des Präsidenten dem Ende nähert, bricht im Saal Gebrüll aus, bis Putin per Fingerzeig den nächsten Fragesteller auswählt. Er wird gebeten, hier und dort nach dem Rechten zu sehen, verspricht ständig zu helfen.
Ein Frühstück mit Putin.
Ja, das kommt selten. Ja. Und Antworten hat er für jede Frage und so fort.
Glauben Sie ihm?
Ja. Dass er immer wird neu und neu gewählt und das kann man nicht einfach so bekommen.
Wir bringen das Geschirr in die Küche, aus der es schon verheißungsvoll duftet. Maria erwartet Gäste. Heute kommt ihr Sohn Oleg mit seiner Frau und dem kleinen Enkel aus Hamburg. Weihnachtsbesuch.
Was haben Sie schon gekocht heute für Sie?
Das ist einfach die Brust und das sind Gemüse, alle verschiedene. Kartoffel wird noch oben gekocht.
Also das ist heute die Festmahlzeit sozusagen.
Es ist einfacher.
Wie lange bleiben Oleg und die Familie?
Bis 1. werden 2 Festen hier sein.
Also das heißt, sie werden hier 2 Wochen stehen in dieser Küche.
Maria freut sich auf das Wiedersehen mit dem ältesten Sohn und hofft, dass es diesmal nicht wieder zu Streit kommt. Denn wenn es Streit gibt, dann eigentlich immer wegen ihrer Bewunderung für Putin. Wladimir Putin ist nicht nur bei Russlanddeutschen beliebt. 58% der Menschen hierzulande wollen eine Annäherung an Russland. So eine Umfrage der Zeitung Die Welt vom März 2018. Dabei befürworten bessere Beziehungen zu Russland am stärksten die Anhänger der AfD. 81% von ihnen sind dafür. Aber auch eine große Mehrheit der Anhänger von Linken und FDP. Laut einer Forsa-Umfrage vertrauen viele Anhänger von AfD und der Linken Putin mehr als Merkel. Russland trage keine Schuld an den Spannungen zwischen Ost und West. Davon ist die Mehrheit der Deutschen überzeugt. Für einen langsamen Abbau der Wirtschaftssanktionen gegen Russland sprachen sich in der Befragung 55% der Teilnehmer aus. Viele Politiker und Publizisten vertreten eine ähnliche Haltung. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert ein Ende der Russland-Sanktionen, weil diese vor allem der Wirtschaft in Ostdeutschland schaden würden. Der CDU-Politiker hat sich Anfang Juni 2019 mit Wladimir Putin in St. Petersburg getroffen. Hinterher hagelte es Kritik. Aber Kretschmer bekam auch Unterstützung. Zum Beispiel von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von den Linken und Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke von der SPD. Warum wir Frieden und Freundschaft mit Russland brauchen. Unter diesem Titel erschien im Herbst 2018 eine Aufsatzsammlung russlandfreundlicher Politiker und Journalisten. Unter ihnen war der ehemalige SPD-Ministerpräsident von Brandenburg Matthias Platzek, der frühere Vizechef der CSU Peter Gauweiler und Gabriele Krone-Schmalz, die in den 90er Jahren Moskau-Korrespondentin der ARD war. In diesem Band ist mir ein Beitrag besonders aufgefallen. Unter dem Titel »Deutschland, Russland und Europa« wirbt er für mehr Verständnis für die russische Politik. Geschrieben hat ihn Peter Brandt, Sohn des verstorbenen Altkanzlers Willy Brandt. Der Historiker gehört der linken Sammlungsbewegung Aufstehen von Sarah Wagenknecht an, die ebenfalls eine Entspannungspolitik mit Russland fordert. Ich treffe Peter Brandt in seiner Berliner Wohnung.
Russland, die deutsch-russischen Beziehungen und die russische Entwicklung interessiert mich natürlich aufgrund ihrer weltpolitischen Bedeutung und aufgrund ihrer speziellen Bedeutung für Deutschland. Es ist nicht so, dass ich zu denen gehöre, die die russische Seite für völlig unschuldig halten an der Verschlechterung der Beziehungen, aber sie sind auch nicht alleine schuld.
Der wesentliche Fehler des Westens in Bezug auf Russland war die sogenannte NATO-Osterweiterung, sagt Peter Brandt.
Naja, das ist doch klar, dass das für Russland ein Problem ist. Man stelle sich vor, Mexiko wäre in den Warschauer Pakt aufgenommen worden oder so. Also nur um mal einfach die Perspektive klar zu machen. Die Perspektive des Spätjahres 1990, also Charta von Paris, wenn man sich die Texte nochmal anguckt und auch das politische Umfeld, dann tendierte das Ganze ja im Grunde zu einer Blockauflösung. Das ist auch ein Teil der Antwort, warum die russische Führung sich im Frühjahr, Sommer 1991 1990 auf die NATO-Mitgliedschaft des ganzen Deutschland eingelassen hat. Man hatte die Perspektive, es ist eine Übergangssache. Es ist von der russischen Seite so verstanden worden.
Das Argument, das Peter Brandt in seinem Aufsatz noch deutlicher formuliert, lautet, die NATO hätte sich nicht nach Osten ausbreiten dürfen. Denn das habe man damals bei der deutschen Wiedervereinigung Michail Gorbatschow versprochen. Das behauptet auch Wladimir Putin ständig im russischen Fernsehen. Allerdings hat Michail Gorbatschow das schon mehrmals öffentlich dementiert. Trotzdem sieht Peter Brandt Deutschland nach wie vor in einer Schlüsselposition, was die Beziehungen zu Russland angeht. Ganz im Sinne seines Vaters, der als Bundeskanzler die Entspannungspolitik mit dem Ostblock einleitete, will Peter Brandt auch zum Regime von Wladimir Putin ein positives Verhältnis aufbauen.
Die Kriegsverluste, die in erster Linie Russland, andere hauptsächlich im Osten Europas gelegene Staaten, aber auch Deutschland erlitten haben, sind ein besonderer Grund, weshalb Deutschland noch mehr als andere westliche Staaten ein Interesse haben und auch ein Bedürfnis haben, mit Russland zu einem positiven Verhältnis zu kommen. Und dieses nicht als reines Sonderverhältnis, sondern im Rahmen einer Wiederannäherung zwischen Russland und dem Westen im Ganzen.
Wer wie Peter Brandt um Verständnis für die russische Position wirbt, der wird manchmal abschätzig als Putin-Versteher bezeichnet. Zuerst war der Begriff eher als Schimpfwort gedacht. Doch einige versuchen ihn umzudeuten und bezeichnen sich selbst so. Wie zum Beispiel die Journalisten Matthias Brückers und Paul Schreier in ihrem Buch »Wir sind die Guten – Ansichten eines Putin-Verstehers oder wie uns die Medien manipulieren«. Das Buch schaffte es 2014 auf Platz 5 der Bestsellerlisten. Der Begriff Putin-Versteher hat es inzwischen sogar als Lehnwort ins Russische geschafft. 2015 gründeten 6 Designer aus Moskau die Firma Putin-Versteher. Sie bieten silberne Ringe mit Wladimir Putins Konterfei an, Sweatshirts mit Russlandkarte oder Röcke mit Putin-Versteher-Aufschrift an der Taille. Die Modedesigner meinen es keinesfalls ironisch. Auf ihrer Profilseite im sozialen Netzwerk Vkontakte, Russlands Pendant zu Facebook, steht:
Wenn Sie die Kleidung Putin-Versteher tragen, dann unterstützen Sie nicht nur Wladimir Putin, sondern fordern die westliche Welt heraus mit ihren Revolutionen, humanitären Bombardements, doppelten Standards und bärtigen Frauen.
Definitiv kein Putin-Versteher ist der Historiker Jan-Klaas Behrendt. Er forscht über die Geschichte Osteuropas am Zentrum für zeitgenössische Studien Potsdam. Wir treffen uns in einem Berliner Innenhof, kurz bevor er zur Arbeit aufbricht.
Wenn man sich diese sogenannten Putin-Versteher anschaut, dann ist, glaube ich, ganz wichtig festzustellen, dass es sich in der Regel nicht um Osteuropa-Experten handelt. Sie haben wenig Wissen über die Ukraine, sie sprechen diese Sprachen nicht, sie können auch nicht mal Russisch. Sie haben nie in diesen Ländern gelebt, sie haben irgendeine Vorstellung. Aber was viele von ihnen teilen, und das ist, glaube ich, da kommen wir dieser Sache näher mit der Frage, ist das alles, hat das alles was mit den USA zu tun, ist in der Regel auch eine Ablehnung der USA. Und da kommt Russland ins Spiel. Das hat viel mehr mit der deutschen Identität zu tun, mit dem Problem des Ankommens im Westen, das Deutschland offenbar immer noch hat nach 70 Jahren, als mit dem, was in Russland passiert oder in der Ukraine passiert. Ich glaube, es geht da ganz stark um innerdeutsche Befindlichkeiten auch.
Das ist eine Sicht auf diese Debatte, die ich so noch nicht gehört habe. Wenn wir über Putin und Russland reden, dann reden wir in Wahrheit häufig über Deutschland, über uns und unseren Platz in der Welt. Und was sagt Jan-Klaas Behrendt zu dem Argument, Russland verhalte sich derzeit nur deshalb so aggressiv, weil der Westen mit der NATO-Osterweiterung ein ungeschriebenes Versprechen gebrochen und die erste feindliche Handlung begangen habe?
Allein der Ausdruck NATO-Osterweiterung ist ja gewisserweise falsch. Er suggeriert nämlich, dass die Amerikaner oder Deutschen sozusagen diese NATO erweitern wollten. Es war genau umgekehrt. Clinton war eigentlich sehr zurückhaltend da. Und es waren die Polen, die Tschechen, die Slowaken, die aufgrund ihrer Sicherheit sozusagen in die NATO rein wollten, um diese Garantie zu haben des amerikanischen Schutzes und weil sie westliche Staaten werden wollten. Es war nicht die NATO, die sich erweitert hat, sondern es waren Länder aus Osteuropa, die sozusagen um diese Aufnahme gebeten haben. Insofern ist das auch eine falsche Erzählung schon von den Begriffen her.
Mal abgesehen von der sogenannten Osterweiterung. Mich interessiert, was der Osteuropa-Experte Behrendt zu dem Argument von Peter Brandt sagt, dass es auf jeden Fall im deutschen Interesse liege, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Was würde eine neue Entspannungspolitik bringen?
Ich glaube, man muss sich erstmal von der Illusion verabschieden, und das ist ja die alte Illusion der Ostpolitik gewesen mit Wandel durch Annäherung, dass wir besonders großen Einfluss auf Russland haben. Es gab ja diese Vorstellung von so einer gewissen Reziprozität. Wenn wir nett zu Moskau sind, zum Kreml sind, dann sind die auch nett zu uns und dann halten sich an unsere Regeln und dann wird alles gut. Und das hat sich ja spätestens 2014 gezeigt, dass das so nicht stimmt. Russland trifft seine Entscheidungen selbst. Das entscheidet Putin, ob er die Krim annektiert oder nicht. Da hat Merkel oder auch Obama gar nichts drüber zu sagen gehabt. Was Russland selbst angeht, so ist es ja auch ein so ein Mythos, dass niemand mit Putin redet. In Wirklichkeit hat Frau Merkel in diesen ganzen Jahren des Konflikts alle 2 Wochen bei ihm angerufen, ist nun nicht wahnsinnig viel bei rausgekommen. Insofern gibt es diesen Dialog ja durchaus. Was man aber verstehen muss, ist, dass diese aggressive russische Außenpolitik ja weniger was mit dem Westen zu tun hat, als mit der russischen Innenpolitik. Putin braucht diese sozusagen ständigen Konflikte, um seine Macht zu legitimieren im Inneren. Ich bin der starke Mann, ich bin der Einzige, der Russland retten kann in dieser Welt, in der wir von Feinden umzingelt sind. Das ist ja die alte sowjetische Mentalität. Es ist kein Wunder, dass jemand wie Putin aus dem KGB kommt, wo die Welt nur aus Feinden besteht. Und solange wir in Russland jemanden an der Macht hat, der die Welt so sieht, dass sie nur aus Feinden besteht, wird dieser Konflikt auch nicht aufhören.
Хочу вам сказать, что медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет. Вообще, он считается у нас хозяином тайги.
Die Debatten zwischen Putin-Gegnern und Verstehern finden nicht nur in Büchern und im Kommentarteil der Zeitungen statt, sondern auch in ganz normalen Wohnzimmern, in Kneipen und Cafés. In einem Lokal in München treffe ich Andreas und Xaver. Beide sind um die 70. Sie haben zusammen Philosophie, Politik und Kunst studiert. Beide verbindet eine Freundschaft, die jetzt schon 50 Jahre hält. Aber in letzter Zeit trennt sie ein tiefer Graben.
Wir haben uns in einem Seminar getroffen über Adorno und dann haben wir einen Arbeitskreis gegründet über die Dialektik der Aufklärung, Frankfurter Schule, Adorno-Horkheimer. Mhm. Und das war eine sehr intensive Zeit. Das ist unsere Freundschaft entstanden.
Xaver und Andreas stammen zwar beide ursprünglich aus der linken Studentenszene, durch den Streit über das Thema Putin haben sie sich aber auseinanderentwickelt. Beide würden das Thema in ihren Gesprächen am liebsten vermeiden. Doch irgendwie kommt es immer wieder zum Streit. Xaver unterrichtet an der Volkshochschule München Philosophie. Er sieht in Putins Politik eine Gefahr für die Demokratie. Andreas lehrt ebenfalls dort Filmgeschichte. Er hat Verständnis für Putin.
Ja, ich finde es richtig, dass er dem Westen Paroli bietet, weil ich denke, was gibt einem Land wie den USA das Recht, in 120 Ländern seine Soldaten und über 800 Militärstützpunkte auf der Welt verteilt zu sein und sich aufzuführen wie der Weltpolizist, der alles nach seinem Gusto regelt, der Regime-Changes vornimmt, wenn es ihm passt, oder andere Sachen dann vielleicht mal mit dem Wirtschaftskrieg anfängt, wenn der Richtige nicht reicht. Und da denke ich mir, ist es doch toll, wenn es ein Land gibt, das wirklich sagt, ja, so geht's nicht weiter.
Ich finde die Politik, die Putin macht, völlig falsch. Ja, es ist eine reine Machtpolitik. Gorbatschow hat in seiner wunderbaren Rede damals in der UNO dem Westen mit der Demokratie gedroht. Da gibt es auch einen Titel. Ja. Und das war wunderbar. Ja. Das war ein Aufatmen durch die Welt. Und man hat geglaubt, dass es möglich ist, dass Russland auch demokratisch wird. Und dass Amerika damals zur Reagan-Zeit gezwungen wurde, ja, aus dieser Spirale der Gewalt herauszugehen, war Gorbatschows Verdienst. Und der hat nicht ohne Grund den Friedensnobelpreis bekommen. Nochmal.
Unter Gorbatschow, nur weil du den so gelobt hast, da kriegten auch die Bergarbeiter monatelang keinen Lohn. Da hat nichts funktioniert. Er hat in einer gewissen Weise sein Land auch in den Abgrund gewirtschaftet. Und wir schätzen ihn, er kriegt den Friedensnobelpreis, er war toll, er hat für die Demokratie ein Wort. Ich finde ihn als Menschen ganz toll, wenn er das alles macht. Er habe es in Absehung der Realitäten gemacht. Das ist sein tragisches Ende.
Nochmal, wir sind, ich bin nicht wir.
Gut, ja, ich rede nur mit dem, was du jetzt mehr oder weniger hier, da haben wir den Mafiastaat, nimm die Maschagassen und so weiter. Du redest so wie die FAZ.
Andreas hat extra eine Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mitgebracht. Er will Xaver einen Artikel darüber zeigen, dass die russisch-amerikanische Journalistin Mascha Gessen für ihr neues kritisches Buch über Putin mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden ist. Für ihn ein Beweis, wie stark viele deutsche Medien ein negatives Bild von Russland zeichnen. Andreas war bereits 4-mal in Russland als Tourist. Die Menschen dort kamen ihm nicht unterdrückt vor. Sie seien herzensgut, offen und zufrieden. Die Berichterstattung über Russland findet Andreas zu einseitig.
Ich nehme es so wahr, dass es natürlich einen Generalverdacht gibt, ne, den der Sava auch geäußert hat. Das ist ein mafioses Land, das ist ein Verbrecher. Damit ist ja alles gesagt und wir müssen uns in Acht nehmen. Das ist sozusagen.
Damit ist nicht alles gesagt.
Aber vieles. Ich kann es gut verstehen. Ich meine, der Sündenfall ist ja die Besetzung der Krim. Dass dort sich jemand sagt, okay, wenn die NATO schon alles Mögliche beherrscht und andere Länder sowas auch dürfen, dann muss ich natürlich auch an Putin sagen, warum begehe ich die große Sünde, wenn ich jetzt einen seit dem Gott Katharina... Katharina
deshalb, weil der
nein,
den,
da, jetzt lass du mich sagen. Nein, darf man noch lange nicht. Nur meine ich irgendwie, er muss dann natürlich irgendwo überlegen, wo bleibt er mit seiner Verteidigungsposition.
Ein entscheidender Einwand ist, dass es bei uns Leute gibt, die keine Demokraten sind und deshalb Putin unterstützen, weil sie ein Weltbild haben, das in sich geschlossen ist.
Hallöchen, Jula.
Hallo. Dobrý den.
Zurück in Köln. Maria Frieden freut sich. Sohn Oleg, die Schwiegertochter Maya und der heißgeliebte Enkel Mats sind da. Oleg ist Ende 30, arbeitet in der Werbebranche in Hamburg und kommt seine Mutter so oft wie möglich besuchen. Maya kommt ursprünglich aus Georgien. Sie hat Jura studiert und arbeitet bei einer großen Supermarktkette. Maya nennt ihre Schwiegermutter sogar Mama. Es könnte so schön sein, wären denn nicht die unterschiedlichen politischen Ansichten. Mutter und Sohn streiten sich in den letzten Jahren immer öfter über die Politik in Russland. Dann schließen sie einen Deal. 2 Monate lang soll Maria auch deutsche Nachrichten schauen und Oleg die Sendungen des russischen Staatsfernsehens.
Das habe ich dann gemacht. Also ich habe dann 2 Monate mir Katina TV bzw. die russischen Medien reingezogen und dann auch ein bisschen mit Bleistift und Papier und analysiert, also wie gestalten sie das eigentlich? Ne? Also wie ist das choreografiert bei denen, diese Nachrichtenerstattung? Ja? Und ergibt sich auch immer wieder dasselbe Bild eigentlich. Ne? So, und es ist immer wieder so eine Klammer, so ist am Anfang Putin, danach irgendwie so irgendwas Kleines, Internes, vollkommen Unbedeutendes und dann großer Block irgendwie nach außen, hauptsächlich Ukraine. Ja, so die Bösen außen, ja, dann vielleicht noch irgendwie ein Seitenhieb gegen die USA, ja, und dann ist die Klammer zu Ende mit Medvedev. Ihre Struktur ist ja dann schon durchdacht. Immer wieder zum Beispiel Manipulation im Sinne, also dass wir lenken die Aufmerksamkeit nach außen. Das funktioniert immer und nach diesem Motto also, ja, gehen die schon ziemlich lange vor. Ne? Und das ist ja dann immer wieder auch in Medien. Also,
ja. Das ist schon Meinung von Deutschen, nicht von russischen Menschen.
Ich würde sagen, es ist Meinung vom freien Menschen, richtig, der objektiv genau denken kann. Richtig, das hat mit Russen oder mit Deutschen nichts zu tun.
Das ist eine Meinung eines demokratisch-liberalen Menschen. Mama, also ja, das hat mit Russland oder Deutschland tatsächlich wenig zu tun. Und ich bin deswegen so stolz auch, dass da in Russland immer noch viele Menschen gibt, die auch gleiche Meinung haben darüber. Und das ist
hervorragend. Das sind nicht so viele Menschen. Du liest nur von diesen Menschen.
Ja, klar.
Ja, Mama, gibt's ja genug, du, im russischen Fernsehen wird das nicht gezeigt.
Das wird dir nicht gezeigt in dem russischen TV. Also wird nicht dir gezeigt in den Nachrichten, Mama.
Gar nicht, Mama. Wenn wir hier waren, hier im russischen Fernsehen, sagt man ganz anderes. Und dann, wenn wir zu Hause waren und Nachrichten angeguckt haben, wo sind diese ganzen Infos geblieben? Da wird ganz anderes gesungen. Und dann hat bei meinem Mann Neugier hat sich entwickelt. Er wollte überzeugen, Mutter beide Meinungen anzuhören, was auch deutsche Fernseher sagt, und russische und vergleichen, eigene Meinung bilden, nicht so blinden russische Fernseher zu vertrauen. Und dann fing bei denen an zu knistern immer. Und mein Mann wollte sie wirklich überzeugen, nicht, dass das...
Was ich sage, aber umgekehrt.
Ja, aber nee, aber wir haben Mama. Umgekehrt. Nee, Mama, da hast du Unrecht. Wir haben russische Fernseher, Oleg, jede Nachricht angeguckt, jede Nachricht verglichen. Und wo Oleg anrief, um mit dir darüber zu sprechen, du wolltest nichts davon hören, dass das trotzdem nicht wahr ist.
Und er hört nicht mich.
Weil, wissen Sie, was ich fasziniert finde? Mamusha ist liebe, ausgewogene, ruhige, entspannte Person. Ich finde das einfach so grandios. Sobald man Putin anfasst, ne, dann verwandeln sie sich in so eine Furie. Ne? Wie Mama meins nicht anfassen.
Russland
war ganz am Boden.
Nee.
Auch wenn Oleg, Maya und Maria mittlerweile sehr aufpassen, worüber sie miteinander reden, Streit gibt es in der Familie trotzdem oft. Immer wieder fragt sich Oleg, warum seine Mutter so am russischen Fernsehen festhält und an ihrer Bewunderung für Wladimir Putin sowie dem Bild, das die russischen Medien jeden Tag verbreiten. Das Bild von einem starken Mann und von einem neuen, starken Russland. Boris Reitschuster hat beobachtet, dass dieses Bild inzwischen auch in Deutschland gezielt verbreitet wird. Reitschuster hat 16 Jahre lang das Moskauer Büro der Zeitschrift Fokus geleitet. Seine kritischen Berichte über Wladimir Putin stießen in Moskau auf Missfallen. Reitschuster wurde auf offener Straße verprügelt, später verhaftet. Er hatte Angst um sein Leben. 2012 ging Boris Reitschuster nach Deutschland zurück und erlebte hier ein Déjà-vu.
Nachdem ich dann zurück war in Deutschland, fiel mir in den letzten Jahren, insbesondere nach der Okkupation der Krim, auf, dass vieles von dem, was ich in Moskau erlebt habe, jetzt auch in Deutschland stattfindet. Zum Beispiel die massive Propaganda. Ich merkte, das sind keine Einzelfälle, sondern da steckt System dahinter.
Sein Buch Putins verdeckter Krieg erschien 2016. Darin analysiert der Journalist mafiöse Strukturen in Putins Russland und die russische Propaganda in Deutschland. Reitschuster schreibt darin, mit Hilfe alter Stasi-Seilschaften und neuer Kontakte zur rechten und linken Szene habe der Kreml hierzulande bereits ein gut funktionierendes Propagandanetzwerk aufgebaut.
Wenn Sie anschauen, wie groß die Verknüpfungspunkte zwischen AfD und Russland sind, dann können Sie nicht mehr an einen Zufall glauben. Zum Beispiel der Herr Gauland war mehrfach zu Besuch in der russischen Botschaft. Er hat eine Russlandreise unternommen, organisiert von der Stiftung von Herrn Malofejew, genau jenem Mann, der für die Auslandsnetzwerke zuständig ist, für die rechten Netzwerke des Kreml in Deutschland. Es geht so weit, dass Herr Glimkin aus dem Föderationsrat in Russland sich offenbar einmal versprochen hat und ganz offen von einem strategischen Partner sprach bei der AfD.
Die AfD ist ein wahrer Glücksfall für Wladimir Putin. Die Partei und der russische Präsident haben viele Wertvorstellungen und strategische Ziele gemeinsam. Schwächung des deutschen Parteiensystems, Anti-Amerikanismus, Ablehnung von sozialen Reformen, wie zum Beispiel der Homo-Ehe. Kein Wunder, dass viele AfD-Politiker sich in ihren Reden solidarisch mit Russland zeigen.
Und ich sage auch, ein dauerhafter Frieden in Europa ist gegen Russland nicht möglich, sondern nur mit Russland. Und ich sage auch in aller Deutlichkeit, die Russland-Sanktionen liegen nicht im deutschen Interesse, liebe Freunde.
Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD im Thüringer Landtag. Auch Parteichef Alexander Gauland und der Bundestagsabgeordnete Markus Fronmeier zählen zu den Putin-Freunden in der AfD. Fronmeier reiste 2016 nach Donetsk in die Ostukraine, wo Separatisten mit russischer Unterstützung eine eigene Volksrepublik errichtet haben. Anscheinend weiß auch die russische Seite, was sie an Markus Fronmeier hat. Erst recht seit seiner Wahl in den Bundestag. So berichtete die ZDF-Sendung heute Anfang April 2019.
Arbeitet Fronmeier für Russland? Gab es eine russische Einflussnahme auf die AfD? ZDF und dem Spiegel liegt eine E-Mail vor, die das nahelegt. Geschrieben von einem Mitarbeiter eines Duma-Abgeordneten im April 2017. Empfänger ist ein hoher Beamter der Regierung Putin. Im Anhang der Mail geht es um den AfD-Kandidaten Markus Fronmeier. Ergebnis: Im Bundestag wird es einen Abgeordneten geben, der zu uns gehört und den wir absolut unter Kontrolle haben. Mit seiner Hilfe können unsere Leute zudem eine Non-Profit-Organisation gründen, die beim Bundestag registriert wird und über die pro-russische Positionen vorangebracht werden können.
Markus Fronmeier entgegnete im ZDF, nie etwas von der Existenz dieses russischen Papiers gewusst und nie Unterstützung vom Kreml erhalten zu haben. Klar ist, das russische Fernsehen in Deutschland hat am Tag der Bundestagswahl Wahlwerbung für die AfD auf Russisch in Banderolen eingeblendet. Zielgruppe waren wohl russischsprachige, wahlberechtigte Deutsche. Auch in der Berichterstattung von RT Deutsch und Sputnik bekommt die AfD regelmäßig eine breite Plattform. Der Sender Sputnik gehört dem staatlichen russischen Medienunternehmen Россия сегодня. RT Deutsch gehört dem russischen Sender TV Novosti, der sich aus staatlichen Geldern finanziert. Beide kann man in Deutschland übers Internet anschauen.
Еще 50 лет назад Ленинградская улица меня научила одному правилу.
Die Politologin und Osteuropa-Historikerin Susanne Spahn hat beide Sender und ihre Wirkung auf die deutsche Öffentlichkeit in einer Studie untersucht.
Sie verstehen sich selber als Bestandteil eines Informationskrieges. Das geht auch ganz klar aus den Äußerungen führender russischer Journalisten hervor, wenn zum Beispiel die ARD-Chefredakteurin Simonyan davon spricht, dass der Auslandsfernsehsender RT eine Waffe ist wie jeder andere auch.
Der Sender RT behauptet auf seiner Website, er berichte über das, was westliche Berichterstattung absichtlich auslasse und bitte alternative Meinungen gegen den Mainstream. Dabei ähneln diese alternativen Meinungen tatsächlich stark denen von Wladimir Putin.
Wenn Sie eben die Berichterstattung, sagen wir mal, auch gegenüber Deutschland beobachten, fällt eben auf, dass sie sehr negativ ist. Man hat also den Eindruck, dass eigentlich an unserer Gesellschaft so gut wie gar nichts mehr funktioniert. Also die Demokratie ist defekt. Die Medien sind angeblich manipuliert. Die Kanzlerin und insbesondere die Regierung ist nur angeblich eine Marionette der USA. Das ist eine sehr negative Darstellung. Und die zielt eben darauf ab, vorhandene Konflikte in der deutschen Gesellschaft zu vertiefen. Hier werden eben Themen aufgegriffen, die in Deutschland selber umstritten sind oder Zweifel, die in der Bevölkerung durchaus schon existieren, wie zum Beispiel eine bestimmte Medienverdrossenheit oder die Migrantenfrage. Das wird dann gezielt aufgenommen und mit polarisierenden Berichten sozusagen diese Konflikte weiter geschürt.
Diese Propaganda komme in Deutschland durchaus an, sagt Susanne Spahn. Das bekannteste Beispiel ist der Fall Lisa aus dem Jahr 2016. Mitte Januar 2016 verschwand die damals 13-jährige russlanddeutsche Lisa aus Berlin-Marzahn auf dem Weg zur Schule. Die Eltern meldeten sie als vermisst. Am nächsten Tag tauchte sie wieder auf und berichtete zunächst, dass sie von drei Südländern verschleppt, in einer Wohnung festgehalten und vergewaltigt worden sei. Staatliche russische Medien meldeten daraufhin in großen Schlagzeilen und mit alarmistischem Tonfall, Flüchtlinge hätten Lisa entführt und vergewaltigt. Die Untersuchungen der Polizei ergaben ein anderes Bild. Anhand der Mobilfunkdaten rekonstruierten die Beamten, Lisa hatte sich in der fraglichen Nacht bei einem Freund versteckt. Der Grund? Wegen schulischer Probleme hatte sie sich nicht nach Hause getraut. Die Vergewaltigung hatte sie erfunden, um ihr Verschwinden zu erklären. Diese Details gab die Polizei aber erst Ende Januar bekannt. In der Zwischenzeit heizten russische Medien die Stimmung weiter an. Tausende Russlanddeutsche gingen auf die Straße und demonstrierten für Lisa und gegen Geflüchtete und die deutschen Behörden. Bezeichnend war dabei die Rolle des Chefredakteurs von RT Deutsch, Ivan Rodionow, sagt Susanne Spahn.
Also im Fall Lisa hatte Rodionow ja behauptet, RT Deutsch hätte zur Aufklärung der Tatsachen beigetragen. Aber ich habe sämtliche Berichte zum Fall Lisa gelesen und kann sagen, dass das Gegenteil der Fall war. Also diese Vorwürfe wurden geschürt. Und natürlich wird dadurch diese Berichterstattung, werden die Konflikte verschärft. Das ist ganz richtig.
Wie groß ist der Einfluss von RT und Sputnik? Es sei nicht einfach festzustellen, wie viele Menschen die Angebote von RT Deutsch und Sputnik genau nutzen, sagt Susanne Spahn. Aber man könne Schlussfolgerungen aus der Anzahl der Follower, zum Beispiel bei Facebook, ziehen. RT Deutsch hat fast 400.000 Facebook-Freunde, Sputnik gut 200.000. Das Publikum der Sender sei stark gewachsen, meint Spahn. Außerdem gäbe es inzwischen ein großes Netzwerk von Unterstützern.
Hier arbeitet Russland interessanterweise insbesondere mit rechtspopulistischen Kräften zusammen, wie dem Chefredakteur des Magazins Kompakt oder auch Ken Jebsen, dem Chefredakteur von KenFM. Dann gibt es einen ehemaligen ARD-Journalisten, Hörstel, der zum Beispiel eine Petition für RT Deutsch gestartet im Internet. Das zusammen mit einer eher obskuren Persönlichkeit, Vjatcheslav Seewald, das ist auch ein Internetanbieter von esoterischen Produkten. Also man ist da durchaus flexibel bei der Wahl der Kooperationspartner, habe ich den Eindruck.
Eine noch größere Rolle als die russischen Medien spielen öffentliche Personen, die in den deutschen Medien Putins Positionen verteidigen.
Und das sind eben namhafte Politiker und Journalisten, wie zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder oder auch der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums Matthias Platzek oder Journalisten wie Gabriele Krone-Schmalz, die eben Positionen vertreten, die dem russischen Narrativ eben sehr nahe kommen. Und diese Persönlichkeiten treten eben auf in überregionalen und nationalen Medien, sodass die eben eine viel größere Breitenwirkung haben als die russischen Staatsmedien selber.
In Köln, im Wohnzimmer der Familie Frieden, ist wieder Ruhe eingekehrt. Maria und Oleg haben die alten Familienalben hervorgeholt und schauen sich die Fotos aus dem vergangenen russischen Leben an.
So, das ist unsere Familie. Das ist der Vater, das ist die Mutter, das ist die Tante. Sie ist jetzt 93. Und das habe ich schon in der Hochschule gearbeitet. Hier bin ich. Das war Marinenuniform. Ich war auch wie Dekan. Und das ist gleich wie Kapitän, großes Schiff. Das war ich schon in Novosibirsk. Diese Frisur war auch so modern in dieser Zeit. Das ist Taschkent, Usbekistan.
Ja, da waren sie viel unterwegs.
Ja, wovon Mama schwärmt, ist tatsächlich so aus dieser Zeit, ist die viele Reisemöglichkeit in den mittlerweile post-sowjetischen Ländern halt.
Ich habe auch als Lehrerin gearbeitet. 3 Monate war Urlaub im Sommer. Ja. Ich könnte mal, das ist Moskau.
Papa, ich sehe, ihr Gesicht ändert sich sofort, wenn Sie diese Fotos anschauen.
Ja, klar.
Glückliche Zeiten?
Ja, glückliche Zeiten, sehr. Das ist die Schwester Oleg und die Tochter von der Schwester.
Und das sind Sie?
Ja.
Maria strahlt. Doch bei Oleg merke ich, ihm geht der Streit mit seiner Mutter noch nicht ganz aus dem Kopf. Er fragt sich schon länger, warum so viele Russen und Russlanddeutsche keine Kritik an Russland dulden. Warum sie Putin und Russland auf ein so hohes Podest gehoben haben. Auf seiner Suche nach Antworten ist er auf einen russischen Historiker gestoßen. Andrei Zubov hat eine Theorie entwickelt, die für Oleg am besten erklärt, was er beobachtet. Die Theorie des Belovezhen Komplexes. Der Name kommt von dem Ort, an dem die Sowjetunion offiziell aufhörte zu existieren. Am 8. Dezember 1991 wurde sie über Nacht im Wald von Belovezhe in Weißrussland aufgelöst. Dabei hatten sich 76% der sowjetischen Bürger noch ein halbes Jahr zuvor für den Erhalt der Sowjetunion ausgesprochen. Heute sehen viele Russen im Ende der Sowjetunion eine Demütigung. Oleg sieht da eine Parallele zu Deutschland, zur Weimarer Republik. Denn ganz ähnlich blickte auch Deutschland 1919 auf den Vertrag von Versailles.
Also das ist genau das, was mit der deutschen Bevölkerung passierte zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, also wo nach dem Verlust und Niederlage in dem Ersten Weltkrieg die Bevölkerung nicht wahrhaben wollte. Sie haben verloren und sie wollen aber jetzt ihre Identität trotzdem wiederhaben mit aller Kraft und so weiter. Und das passiert in der russischen Bevölkerung. Das passiert auch mit Migranten sehr oft. Ne? Also die hier in Deutschland leben, in Amerika oder in Israel, das ist egal wo. Das ist genau dasselbe Schema, besonders in der älteren Generation.
Wie bei vielen Deutschen damals, so herrscht heute in der russischen Gesellschaft das Gefühl einer Niederlage. Vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion galten die Russen noch etwas auf der Welt. Man hatte Respekt vor ihnen. Diesen Status hat Putin jetzt wieder erreicht. Er hat das Renommee Russlands als Weltmacht wiederhergestellt. Glauben zumindest viele Russen und unterstützen ihn deshalb. So wie Maria Frieden. Und ganz anders als ihr Sohn Oleg. Maria ist wieder in die Küche verschwunden. Oleg sitzt nachdenklich da und schweigt. Aber resigniert wirkt er nicht auf mich, vielmehr gelassen. Irgendwie scheint es, dass er seinen Frieden mit der Situation gemacht hat.
Tut es Ihnen weh, dass Sie sie nicht überzeugen können von Ihrer Weltsicht?
Nicht mehr. Ich sehe, dass für Sie das einfach nicht irgendeine politische Diskussion ist, sondern das gehört zu Ihrer Substanz, das gehört zu Ihrer Identität. Also, und das braucht Sie einfach, ja? Also, weil sie möchte gerne in dieser Welt leben. Und früher war das irgendwie für mich wichtig, ne? Also, Sie dann irgendwie davon zu überzeugen, dass es eben nicht so ist. Aber ich sehe ja, dass sie möchte irgendwie in dieser Welt leben und dann lasse ich sie, weil fast in jeder Familie bei Russlanddeutschen eben zieht sich eben dieser Graben.
Wie Putin Deutschland spaltet. Ein Feature über die Sehnsucht nach dem starken Mann. Von Julia Smilger. Sprecher Peter Veit, Verena Fiebiger, Dominik Holzer und die Autorin. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Christiane Klenz. Redaktion Till Ottlitz. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2019.